Michael Heinzmann, der ja selbstständige Versicherungsfachmann ist. Und wenn ihr da Fragen habt, ihr könnt ihn zu vielen Themen fragen. Ich finde, er ist einfach ein Mann, der einfach ein unwahrscheinliches Allgemeinwissen hat. Ich liebe seine Liebe zur Gemeinde, zu Jesus und zur Gemeinde. Die beiden sind zu Hause in der City-Gemeinde in Karlsruhe. Manchmal hätte ich schon gedacht, naja, die könnten ja auch bei uns sein. Gell? Aber ich weiß, dort ist ihr Platz. Da sind sie von ganzem Herzen und das ist auch gut und das ist richtig. Aber wir freuen uns, dass ihr heute Morgen da seid bei uns. Lieber Michael, du hast jetzt einfach diesen Raum hier oben, teil mit uns das, was Gott dir zu diesem Thema, ich finde, wirklich aufs Herz gelegt hat. Und wir haben schon mal darüber gesprochen, nächstes Jahr, denke ich, da können wir dann mal wieder ein Seminar machen. Also wenn ihr sagt heute Morgen, na, das war mir alles zu wenig, dann denkt dran, es gibt mal eine Fortsetzung. Michael.
Dankeschön. Ja, ich heiße Michael Heinzmann, wohne in Landau seit 1979 und freue mich, einige bekannte Gesichter zu sehen. Ich war 1985 im ersten Gottesdienst, da hieß es noch nicht Freie Christengemeinde, hier nebenan in der Katharinenkapelle. Und es sind ja noch ein paar von damals auch noch da. Und es ist schön, euch mal wieder zu sehen. Und war dann in der Agape-Gemeinde in Bad Bergzabern. Und seit 1999 haben meine Frau und ich geheiratet. Und meine Frau ist aus Karlsruhe, ich habe früher auch mal in Karlsruhe gewohnt, sind wir in Karlsruhe in der City-Gemeinde. Und ich denke oft an euch und ich finde, ihr habt ein super Ort, wo ihr euch trefft, mitten in der Stadt. Also wir heißen City-Gemeinde, weil wir waren mal in der City von Karlsruhe neben dem Kongresszentrum. Jetzt sind wir im Gewerbegebiet. Da läuft am Sonntag kein Mensch vorbei. Da läuft wochentags eigentlich niemand vorbei. Und das finde ich immer so schade. In Karlsruhe ist so eine große Stadt, wo man einfach anonym ist. Aber hier, ihr seid präsent in der Stadt und das, denke ich, ist auch ein Auftrag für euch, hier ein Segen zu sein. Und ich freue mich für die Einladung. Und Werner hat es gesagt, ich habe mal ein Seminar, war das schon 2015? Das ist schon so lange wieder her. Ich habe so Seminare schon gehalten, 2 oder 3 Tage. Also so lange müsst ihr heute nicht aushalten. Ich habe allerdings Vespa dabei, allerdings im Auto. Nein, also so lange mache ich es nicht. Ich werde einfach einige Themen anreißen und möchte euch ermutigen, selbst dann in der Bibel nachzulesen. Selbst im Wort Gottes zu lesen. Was ich euch sage, ist meine Meinung, meine Erkenntnis, meine Ansicht der Dinge. Und letztendlich müsst ihr euren eigenen Weg finden und euer Ändern leben. Also ich finde es ein super Titel, diese Predigtreihe. Du musst dein Ändern leben und das auch im Bereich der Finanzen. Ich möchte nur ganz kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du da bist und dass du mir hilfst zum Reden durch deinen Heiligen Geist und dass du uns allen hilfst zum Hören, zum Umsetzen, ja, und zum Erleben. Danke dafür. Amen. Also alles, von dem ich rede, habe ich selbst irgendwie erlebt. Ich muss noch kurz ein bisschen wir sind ja keine Urchristen, aber so ein bisschen, dass ich weiß, wie die Zeit ist, dass ich euch nicht ganz so strapaziere. Wir wollen einfach mal in der Bibel schauen, was Gott über Geld sagt. Und ich weiß nicht, wie du dich mit dem Thema schon befasst hast und wie oft du schon Predigten gehört hast über Geld. Also ich gebe es zu, ich habe noch nicht viele gehört. Eine super Predigt oder ein Seminar von Ingolf Elsel, eurem früheren Präses des BFPs, der hat mal ein super Seminar gehalten und er hat in seiner Gemeinde, er hat früher auch nie über Geld gepredigt, dann kam ein Gastprediger, so wie ich heute jetzt, und dann hat dieser Gastprediger der Gemeinde ein Versprechen abgenommen, dass ihr Pastor, also Ingolf damals, zukünftig öfter über Geld predigen darf. Und nicht kurz vor der Gemeindestunde oder wenn irgendwie Neubau, Umbau, Anbau oder Gehaltserhöhung ansteht, sondern es geht ja um uns. Gott möchte uns segnen. Und wenn der Pastor noch mitgesegnet wird, ist doch auch gut, oder? Also ich kann es ja hier reden. Also wir haben nicht abgesprochen, dass ich das jetzt sagen soll. Aber fragt euren Pastor, eure Pastoren, auch Katharina, die heute nicht da ist, dass sie euch unterweisen, was die Bibel auch in Geld sagt. Aber ihr dürft natürlich auch gerne mich wieder einladen, wenn ihr zufrieden seid. In der Bibel stehen ungefähr 275 Verse über Gebet. Und Gebet ist wichtig, oder? 350 Verse über Glauben. Glaube ist auch wichtig, oder? Und 650 Verse über Liebe, also Liebe Gottes, Liebe untereinander und so weiter, ist alles wichtig, oder? Können wir alle einen Amen sagen. Und 2350 Verse über Geld, Reichtum, Gold und Silber. Also jetzt könnt ihr mal rechnen, wie viele Predigten ihr schon über Glaube, über Liebe, über Gebet gehört habt und wie viel über Geld. Also ganz viel ist von Geld die Rede. Geld regiert die Welt, sagt man. Geld hast du jeden Tag zu tun. Schon heute Morgen, wir haben hier vorne geparkt beim Stadthaus, beim Rathaus. Und die erste Frage war, müssen wir Parkgebühr bezahlen? Also es geht schon um Geld, wenn du in den Gottesdienst kommst. Und die Fahrt hierher hat dich auch schon Geld gekostet. Du guckst an der Tankstelle, wie teuer ist das Benzin heute oder gestern oder wie auch immer. Und wie teuer die Bratwurst auf der Kerwe, ist die jetzt wieder teurer geworden. Also du hast immer mit Geld zu tun, oder? Den ganzen Tag drehen wir uns um Geld. Und so ist die Bibel ganz praktisch. Sie gibt uns praktische Beispiele und wir wollen uns mal anschauen, die erste Bibelstelle. Ich werde ganz viele Bibelstellen euch nennen. Nicht alle lesen, weil das schaffen wir nicht von der Zeit her. Aber ihr könnt, also die Bibelstelle wird hier angeworfen an die Leinwand. Und Matthäus Kapitel 6, 19 bis 33. Ganz bekannte Verse, ist noch ein Teil der Bergpredigt. Die Verse vorher kennen wir alle, das Vaterunser. Und dann geht es um, sammelt euch, werde einfach ein paar Verse vorlesen hier. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Dann geht es im Vers 24 weiter. Niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und dem anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott dienen und dem Geld. In Luther Übersetzung steht dem Mammon, also das Begriff Mammon. Ich habe hier die Neues Leben Übersetzung, da steht es ein bisschen moderner ausgedrückt. Und dann steht in den Versen weiter, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Du sollst dir keine Sorgen machen, was du anziehst, was du essen sollst oder wo du wohnst. Gott sorgt sich um alles. Und der Schlüsselvers aber in diesem Kapitel oder in dieser Beschreibung von dem, was Jesus erzählt, ist der Vers 33. Weil du brauchst was zu essen, du brauchst Kleidung, du brauchst ein Haus, du brauchst irgendwie ein Fahrzeug vielleicht, um zur Arbeit zu fahren. Das will dir Gott alles geben, aber er hat eine Voraussetzung, an eine Voraussetzung gebunden. Und die steht im Vers 33. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Lutherdeutsch kennt ihr besser vielleicht, so die Bibelkenner, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und so weiter. Also hier ist es ein bisschen moderner ausgedrückt. Also mach das Reich Gottes zu deinem wichtigsten Anliegen. Das Reich Gottes, das Streben nach Jesus, Gemeinschaft mit Jesus, Gemeinde, alles das gehört dazu zum Reich Gottes. Liebe deinen Nächsten und so weiter. Es sind ganz viele Beispiele in der Bibel beschrieben. Was ist das Reich Gottes? Das soll dein wichtigstes Anliegen sein. Du sollst in Gottes Gerechtigkeit leben und er wird sich um alles kümmern. Er kümmert sich dann um dein Haus, er kümmert sich dann um deine Wohnung, er kümmert sich dann um dein Auto, er kümmert sich um dein Steak oder dein Schnitzel oder was du gerne magst. Er kümmert sich drum. Wir Menschen sind ja so, dass wir erst sagen, ich muss erstmal mich selber um mich selber kümmern. Und wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, dann kann ich ja sonntags, darf ich sowieso nicht arbeiten. Dann gehe ich in die Gemeinde oder da mache ich dann mal was für Gott vielleicht. Oder wenn ich mal Zeit habe. Ich habe vor über 30 Jahren meine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Oder vor 29 Jahren die Prüfung gemacht. Ich kenne Ursel Frankmann Alt, gell, so heißt er. Schon seit 86 habe ich die Ausbildung bei der Sparkasse angefangen und habe da immer mit viel Geld zu tun gehabt und sogar noch mit echtem Geld. Ich war mal in der Hauptkasse, ein paar Wochen, haben wir jeden Tag Geld gezählt. Ich sage nicht wie viel, also es war immer faszinierend, so richtig Monopoly mal mit echtem Geld. Ich habe gedacht, eigentlich müsste man das mal spielen. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand gemacht hat in der Sparkasse. Habe meine Ausbildung beendet und dann seit 27 Jahren bin ich selbstständig. Arbeit für einen Kirchenversicherer und seit 27 Jahren weiß ich nicht, was ich im nächsten Monat verdiene. Seit 27 Jahren weiß ich, ich bin abhängig von meinen Kunden, von dem, was Gott mir gibt, letztendlich durch Kunden, durch Geschäfte, durch Aufträge, durch einfach Provisionen und es sind Provisionen. Provision heißt ja für einen Auftrag, also Vision. Ich hoffe, du hast eine Vision für dein Leben und die Vision soll sein, Gottes Anliegen zu befolgen und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich habe von Anfang an mich entschieden, ich möchte Gott dienen. Ich habe von Anfang an zu Gott gesagt, ich möchte Zeit für ihn haben. Ich möchte flexibel sein. Deswegen ist es ganz gut, dass ich selbstständig bin. Erzähle ich immer wieder gerne. Horst Sinn ist auch hier, der kann sich vielleicht noch schwach dran erinnern. Ich werde es nie vergessen. Meine erste Reise nach Rumänien, nachdem Ceausescu gestürzt war. Ich war ja als Kind schon in Rumänien gewesen mit meinen Eltern. Aber 1992 abends kriege ich einen Anruf. Und ich wollte immer schon mal nach Rumänien mitfahren. Hilfstransporter haben wir damals gemacht. Die gingen von Zeiskamp, vom Haus von Christel und Horst Sinn aus. Sind mal gestartet. Krieg abends um 8 im Hauskreis einen Anruf. Möchtest du mit nach Rumänien? Und ich sage, ja, gerne. Wann denn? In 2 Stunden. Und da ich ja selbstständig bin, habe ich einfach meinem Kollegen einen Fax geschickt. Damals gab es noch kein WhatsApp für die Jüngeren von euch und auch noch kein E-Mail, vielleicht eher offiziell schon, aber nicht im Brauch, einen Fax geschickt. Lieber Reinhold, ich komme nach Pfingsten wieder. Bin in Rumänien. Und daraus wurden inzwischen 25 Reisen. Also es war meine erste nach und war die schönste, weil da musste ich um nichts kümmern. Also ich bin einfach nur mitgefahren, die hatten einen Fahrer gesucht. Und so ist es einfach mein Leben. Habe ich gemerkt, wenn ich mich für Gott einsetze und Gott an erster Stelle habe, dann kümmert er sich um meine Geschäfte. Bei einer anderen Rumänienreise hat mein Kollege dann ein super Geschäft für mich abgeschlossen und mir natürlich das Geld gegeben. Also einfach, Gott versorgt einen, wenn du dich für Gott einsetzt. Jetzt kannst du als Beamter, Angestellter natürlich nicht immer gleich zu deinem Chef sagen, ich komme morgen nicht, Gott hat zu mir gesprochen, ich muss jetzt das und das machen. Das musst du dann mit deinem Kollegen abstimmen. Aber du kannst deinen Urlaub mal einsetzen, vielleicht für eine Reise, eine Missionsreise. Und du wirst merken, die Missionsreise, die wird schöner sein als der Strandurlaub irgendwo in irgendeinem schönen Gegend. Also mach Gott zu deinem Geschäftspartner, zu deinem Chef letztendlich, und er kümmert sich um alles andere. Also das ist diese Botschaft hier aus diesem Kapitel 6 des Matthäus-Evangeliums. Du sollst dir keine Sorgen machen, du sollst nicht gucken, was morgen ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass du einfach in den Tag reinlebst. Das lesen wir auch in der Bibel. Ich habe ja mit Versicherung zu tun und manche sagen, wie kann man als Christ Versicherung, geht doch gar nicht, Sorgen und irgendwie. Versicherung ist nichts anderes wie eine Solidargemeinschaft. Wenn einem von euch jetzt irgendwie eine Katastrophe passiert, dann wird hier wahrscheinlich euer Pastor oder wer auch immer vorne stehen und sagen, lasst uns doch mal sammeln. Für den, der braucht neue Möbel oder irgendwas auch immer, oder? So sind wir Christen doch eigentlich. Oder? Nicht? Bei euch nicht. Hat noch keiner eine Katastrophe gehabt, auch gut. Aber man hilft sich untereinander. Und so ist eben dieses Prinzip dieser Versicherung, dass sich quasi dass einander geholfen wird. In dem Fall eben mit Geld. Und die Bibel spricht viel davon, dass wir Vorsorge betreiben sollen. Wir sollen klug sein. Ihr kennt Josef, die Geschichte von Josef. Gott hat ihm gesagt, es kommen 7 magere Jahre. Also der hat dann nicht gesagt, der hatte ja noch das Matthäus-Evangelium noch nicht, der hat dann nicht gesagt, ja Gott, du hast doch gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, wir leben jetzt weiter in den Tag rein. Also es bedeutet auch klug zu sein, also auch zu planen, dein Budget zu planen, einfach dein Geld zu planen. Das gehört dazu, zu deinem Leben hier auf dieser Erde, weil irgendwann wirst du alt. Wir alle werden älter, jeden Tag 24 Stunden. Irgendwann wirst du Rentner und dann brauchst du irgendwas, Geld, von dem du lebst oder was auch immer. Also deswegen ist Vorsorge, hat nichts mit Sorgen zu tun. Sorge ist dieses Krankhafte, dass ich Angst habe. Wird mein Geld, und das steht ja hier, wird mein Geld morgen noch was wert sein? Wird es noch irgendwie Inflation oder was auch immer, der Euro wird zerbrechen? Und da gibt es ja die dollsten Varianten und ich kann euch nicht sagen, ob der Euro in 10 Jahren noch existiert oder in 20 Jahren. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, wenn ich mich auf Gottes Reich einlasse, dann sorgt er dafür. Dann kriege ich halt anderes Geld, himmlische Währung oder was auch immer. Also lasst uns keine Sorgen uns machen, was wir essen und trinken, weil Gott versorgt dich. Und das habe ich erlebt in über jetzt 27 Jahre. Als Selbstständiger, dass Gott mir immer dann, wenn ich viel Geld gebraucht habe, hat er mir viele Kunden geschickt. Also er hat mich versorgt. Aber ich habe immer wieder mit zu Gott gesagt, ich möchte Zeit haben für dich, Zeit haben fürs Reich Gottes, Zeit haben, Gemeindearbeit. Also ich bin sehr engagiert, Werner hat es gesagt, in der Gemeinde und bin ein Fan von Gemeinde, dass man sich einbringt in die Gemeinde. Und wenn du dich hier noch nicht einbringst, wenn du nur Besucher bist, dann bringe dich ein in die Gemeinde. Das, was du für die Gemeinde tust, du tust mehr, du lernst mehr für dich selbst, als was du anderen dienst. Und ich weiß nicht, ich darf es jetzt so sagen, ob Ursel kennt mich ja schon als Azubi. Ich war früher ganz schüchtern. Ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist oder wie. Ich hätte mir nie vorstellen können, hier vorne mal zu stehen oder mal zu predigen. Aber ich habe gelernt im Hauskreis, in verschiedenen Bereichen der Gemeinde, Jugend und wo auch immer. Und irgendwann habe ich meine erste Predigt gehalten. Und Gott hat es geführt. Und wenn du im Kleinen treu bist, wird Gott dich über Großes setzen. Und wichtig ist, dass wir dem Geld nicht nachjagen. Das steht auch hier drin, dass wir nicht gierig werden nach Geld. Gierig oder geizig werden. In der Bibel stehen ganz viele Stellen und die stehen, ich werde sie nur zitieren, Epheser 5, 3, Kolosser 3, 5, 1. Korinther 5, 11. Ihr habt sie, glaube ich, auf der Leinwand hier. Kannst einfach weiterklicken. Also ihr kriegt die Bibelstellen, wenn ihr E-Mail habt von eurem Pastor. Wenn nicht, müsst ihr sie ausdrucken oder schreibt mir oder mailt ihm, er soll es euch ausdrucken. Einfach zum Nachlesen. Hier steht drin, ganz interessant, hier wird Habgier, Geldgier, immer mit Unzucht, Unreinheit, Götzendienst und solchen Sachen. Das wollen wir ja alle nicht sein, oder? Also keiner möchte hier Ehebrecher und was auch immer genannt werden oder Götzendiener. Und Paulus schreibt es an Christen. Er sagt, ihr sollt mit diesen Menschen keine Gemeinschaft haben, wenn sie sich Christen nennen und sie sind geldgierig oder habgierig oder unzüchtig, unrein und so weiter. Und er sagt, nicht die Welt, sonst müsstet ihr die Welt meiden. Die Welt ist geldgierig. Die Welt geht immer nach Profit. Wo gibt es am meisten Rendite, wo gibt es am meisten Profit und manchmal oder meistens auf, man sagt ja so im Volksmund, Teufel, komm raus. Im wahrsten Sinne des Wortes geht man über Leichen, man geht über alle möglichen gewissenlose Dinge hinweg. Oder man hat kein Gewissen, man schimpft ja dann immer auf die Banker. Früher hat man auf die Versicherungsleute immer geschimpft, inzwischen auf die Banker. Also ich bin beides, Versicherungsfachmann und Bankkaufmann. Und leider, es gibt ganz viele Betrüger und es gibt ganz viele Geldgierige. Aber ich sage euch ein Geheimnis, die Kunden sind es auch. Die Kunden wollen nämlich nicht 0%, sondern sie wollen 5% oder 10% oder 20%. Und sie stacheln die Banker ja an oder die Versicherungsleute. Gibt es nicht noch mehr Rendite? Weil es ist ja Geld der Kunden, was die Banken anlegen. Also es ist ja nicht ihr eigenes Geld, sondern sie verwalten es nur. Also Geldgier ist ein Übel und wir sollen nicht geldgierig sein, sondern wir sollen zufrieden sein. Und das möchte ich uns vorlesen. 1. Timotheus Kapitel 6. Vers 6 bis 12 und Vers 17 bis 21. Ihr dürft zu Hause natürlich den gesamten Kontext nochmal lesen. Also ganz interessante Verse und auch hier könnte ich euch ein paar tolle Geschichten erzählen. Möchte ich aber nicht, weil die Zeit nicht reicht. Wie Leute wirklich, die das befolgt haben, bewahrt wurden vor katastrophalen Geldgeschäften, aber auch manche, die eben geldgierig waren, sie haben alles verloren. Also hier heißt im Kapitel 6, Vers 6, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Interessant ist immer, es heißt immer die Liebe zum Geld. Geld ist ein Stück Papier oder dein Kontoauszug mit einer Zahl drauf. Also Geld ist an sich neutral. Aber diese Liebe, diese Gier nach Geld, die ist das Problem. Und viele Menschen, und Paulus schreibt hier an Christen, dass es eben auch Christen passiert. Wir sind da nicht gefeit davor. Und du kannst viel Geld verdienen. Du kannst auch im Versicherungsbereich, wo ich tätig bin, viel Geld verdienen. Und es gibt Zeiten, da verdient man mal mehr, mal weniger. Und dann merkst du, also auch ich selber merke dann plötzlich, du denkst, oh, wenn das jeden Monat so toll wäre, wenn das jedes Jahr so gut laufen würde. Also du merkst, Geld hat eine Macht. Und wenn du mit viel Geld zu tun hast, das hat einen besonderen Reiz. Ich hatte eine Kundin, die hatte nie Geld gehabt und dann hat sie, 100.000 Euro geerbt. Und plötzlich hat sie sich Sorgen gemacht. Sie hat immer von meistens Hartz IV gelebt und plötzlich hat sie sich Sorgen gemacht. Und plötzlich gedacht, ja, was soll ich jetzt? Und sie hat wirklich, es war wirklich zu sehen, wie sie sich plötzlich Sorgen macht. Vorher nichts, das ist, könnte ja falsch angelegt sein. Und wo kriegt sie den besten Profit? Und. Und ich habe ihr dann gesagt, sie war gläubig, am besten du spendest es. Dann ist es wieder weg. Dann hast du es in Reich Gottes investiert. Und vielleicht ist es für manche, und Jesus sagt es ja zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles und gib's den Armen. Das gilt, hat Jesus nicht zu allen gesagt. Aber wenn Geld dich hängt, dann spende es. Und ich glaube, ihr als Gemeinde habt bestimmt ein paar Projekte, wo ihr das dann investieren könnt. Vers 17 heißt es dann, sag allen, und das gilt jetzt besonders an uns Europäer, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, weil wir sind reich, wir sind der reichste Kontinent. Sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Fordere sie auf, ihr Geld zu nützen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich sein an guten Werken, den Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Unser scheidender Bundestagspräsident Norbert Lammert, der ist ja jetzt letzte Woche seine letzte Rede gehalten, tritt ja nicht mehr an für die Bundestagswahl, der hat mal auf einem christlichen Kongress gesprochen und hat gesagt, der hat diesen Satz zitiert, die Reichen in dieser Welt, er hat gesagt, wir Europäer, wir sind jeder von uns, ist damit gemeint. Und selbst wenn du Hartz IV hast, bist du reicher als die meisten in dieser Welt. Ihr habt ja Kontakt nach Haiti, ich war ja dieses Jahr auch in Haiti, habe Dieu vor Martina besucht oder meine Frau und ich waren dabei, waren zusammen mit noch einem Ehepaar. Und wenn ihr mal guckt, das Bruttoinlandsprodukt von Haiti sind $600 im Jahr, $50 im Monat und der Liter Milch kostet 2 Euro oder 2 Dollar. Also kannst du dir ausrechnen, wie reich du bist, wenn du mehr als $50 im Monat hast, dann bist du reicher als jeder Haitianer. Zumindest im Durchschnitt. Gibt dort auch Reiche, aber die sind die wenigsten. Man tut ja immer sich dann sagen, da gibt es ja auch Reiche, aber das ist absolut die Minderheit. Also wir sollen Gutes tun mit dem, was wir haben und das habe ich auch versucht, immer wieder zu praktizieren. Einfach freigebig zu sein, großzügig zu sein, viel zu geben und das Schöne ist, Gott gibt dir es wieder zurück. Gott gibt dir mehr, als du ihm geben kannst. Das habe ich erlebt und das empfehle ich jedem Menschen. Die Frage ist ja sowieso, wem gehört alles? Die Bibel spricht davon, dass wir nur Verwalter sind. Also alles Geld, was ich habe, verwalte ich nur für Gott. Genauso wie für meine Kunden sozusagen, ich verwalte jetzt kein Geld im wörtlichen Sinn, also ich mache keine Geldgeschäfte in dem Sinn mit Kunden, dass ich jetzt Verwalter bin, gibt es ja auch. Also Geldverwalter, die wirklich das Geld von Kunden nehmen und dann investieren. Ich vermittle nur Verträge, aber jetzt so die klassischen Geldverwalter, die es ja auch gibt, die können es natürlich an der Börse verzocken und dann hat der Kunde nichts mehr. Und so sind wir Verwalter von dem Geld, was Gott dir gegeben hat. Und das Spannende oder das Schöne ist, vielleicht siehst du es nicht so, wenn du wenig hast, dass Gott uns unterschiedlich gibt. Wir lesen Matthäus 25, Vers 14 bis 30, komme ich gleich nochmal dazu, dass Gott unterschiedlich den Menschen Geld gibt. Jeder von uns hat unterschiedliches Vermögen. Jeder. Es gibt keinen Sozialismus in der Bibel. Es gibt keinen Kommunismus in der Bibel. Gleicher Lohn, Grundrente und gleiches Einkommen gibt es nicht in der Bibel. Jeder bekommt unterschiedlich Geld anvertraut. Der Lohn, die Lohnabrechnung ganz am Ende im Himmel, das Gleichnis gibt es ja auch in der Bibel. Da ist für jeden gleich. Im Himmel haben wir alle nachher das Gleiche. Wobei es auch da sogar Unterschiede gibt, weil wir werden belohnt nach dem, wie wir gelebt haben. Aber hier auf der Erde gibt Gott uns unterschiedlich. Und das Spannende ist, 1. Chronik 29, 11 bis 12 steht, wem gehört denn alles? Wem gehört denn alles, was du hast? Und da heißt es, dein Herr ist die Majestät, Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf der Erde ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich. Du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Gott entscheidet, wen er groß und stark machen möchte. Gott gehört alles. Im Haggai 2, Vers 8 heißt es, dass Gott Silber und Gold gehört. Also selbst wenn du einen Goldschatz vielleicht hast, es gehört letztendlich Gott. Du bist nur der Verwalter. Und Gott möchte, dass du es so verwaltest, dass es zu Gottes Ehre ist. Gott möchte, dass du mit dem Geld Gutes tust, die Gemeinde unterstützt, Missionare unterstützt, andere arme Menschen unterstützt, dort, wo du helfen kannst, dein Haus vielleicht zur Verfügung stellst für einen Hauskreis. Bei uns in der Gemeinde versuchen wir Hauskreise. Wir haben Hauskreise, wir möchten gerne mehr machen. Aber es scheitert manchmal an der Bereitschaft der Leute, ihr Haus, ihr Wohnzimmer zur Verfügung zu stellen. Dann kommen ja Leute bei mir rein, Fremde, die kenne ich ja vielleicht gar nicht oder die sehe ich nur sonntags. Aber vielleicht hat dir Gott ein großes Wohnzimmer gegeben, dass da Hauskreis sein kann. Weil wenn du eine kleine Hütte hättest, könntest du keinen Hauskreis anbieten. Wäre schlecht, dann würdest du wahrscheinlich sagen, wenn ich mal ein großes Haus habe, dann gebe ich es Gott zur Verfügung. Jetzt hast du aber ein großes Haus, dann stelle es Gott zur Verfügung. Oder du hast ein tolles Auto. Ich war in Rumänien schon und Horst kann sich erinnern, wir haben Autos gehabt, die waren sehr klapprig damals. Also manche, da wolltest du eigentlich, heute wollte ich da nicht mehr nach Rumänien mitfahren, gebe ich ehrlich zu. Einmal bin ich sogar mit dem Polo meiner Mutter, der war relativ neu sogar, aber das war ein kleiner Polo mit 45 PS oder sowas, sind wir nach Rumänien bis an die ukrainische Grenze, moldawische Grenze, also über 4.000, 5.000 Kilometer in so einem kleinen klapprigen Polo, glaube Kopfstütze hatte er schon, aber das willst du eigentlich gar nicht. Aber es gibt Leute, die haben ein großes Auto, aber leider stellen die es oft nicht zur Verfügung. Weil deinem Auto kann nichts Besseres passieren, als dass du es für eine Missionsreise mal zum Segen werden lässt. Also wenn du da angesprochen bist und euer Pastor oder eure Gemeinde vielleicht irgendwann einen Missionseinsatz oder vielleicht nur Kinderfreizeit, ist ja auch immer so ein Ding, müssen die Kinder irgendwo hin transportiert werden. Vielleicht hast du einen Bus, Multivan oder was auch immer. Stell es Gott zur Verfügung und du wirst sehen, Gott wird es belohnen. Im Haggai 1, 5 bis 11 möchte ich nur zitieren, da rügt Gott sein Volk und sagt, ihr habt nichts und das, was ihr verdient, rinnt euch durch die Finger, weil ihr euch nicht ums Haus Gottes kümmert. Setzt eure Prioritäten zuerst das Reich Gottes oder das Haus Gottes, da ging es um den Tempel wieder aufzubauen. Wenn ihr euch darum kümmert, dann kümmere ich mich um alles andere. Und das ist eine Zusage und das habe ich versuche ich immer wieder, es ist immer wieder eine neue Entscheidung, also wir müssen unser Ändern leben, insofern ein super Thema. Also du musst täglich dein Ändern, also die Änderung ist ja Bekehrung, heißt ja ändert eure Gesinnung, also ändert euer Leben. Das muss ich jeden Tag leben und da kommen wir jetzt zu Matthäus 25, 14 bis 30, da steht drin, die kennen wir alle, die Geschichte mit den Talenten, 1, 2 und 5. Und da gibt es ja ganz geistliche Auslegungen. Gott hat jedem unterschiedliche Talente gegeben. Und das Wort Talent ist im Deutschen eben eine Begabung auch, oder? Habt ihr bestimmt schon mal, ich weiß nicht, euer Pastor hat vielleicht auch schon mal drüber gepredigt und es versinnbildlicht, weil das wird immer gerne von Talenten gesprochen, also von Gaben, Lobpreis oder andere Dienste, Begrüßungsdienste. Es gibt viele Dienste, die in der Gemeinde gebraucht werden. Aber hier geht es um Geld, weil das war eine Maßeinheit. Ein Talent war ein Gewicht, eine Gewichtseinheit, weil wir lesen ganz klar, Jesus sagt, du hättest Zinsen dafür bekommen können. Also es war Geld. Und so hat er Menschen unterschiedlich Geld gegeben. Natürlich gilt es für die Gaben genauso, die darfst du auch einsetzen und sollst du einsetzen. Aber hier geht es darum, dass jedem von uns hat Gott unterschiedlich Geld gegeben. Und die Frage ist, bist du erstmal zufrieden mit dem, was du hast? Und du wirst nie genug Geld haben. Das kann ich dir versprechen. Geld ist immer schneller. Du kannst ihm nie nachlaufen. Es wird immer schneller sein. Und du wirst nie genug haben. Wenn du beispielsweise ab nächsten Monat 10.000 Euro verdienst, statt bisher vielleicht 2.000 oder 1.000 Euro, dann werden deine Ansprüche steigen. Dann wirst du ein größeres Auto haben wollen, ein größeres Haus, ein größeres, was auch immer. Dann brauchst du auch da wieder eine größere Garage und du brauchst wieder, was weiß ich, mehr Benzin und mehr Sprit und alles mehr. Also das Geld wird immer nicht reichen. Außer du entscheidest dich, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Und ich schreibe mir mal auf, was ich habe. Wir sind ja Verwalter. Und wenn du ein guter Buchhalter wärst, und vielleicht ist der ein oder andere von euch Buchhalter, dann weißt du, was das bedeutet. Dann schreib mal auf, und das als Rat an jeden, ob du Buchhalter bist oder nicht, schreib dir auf, was du hast an Vermögen. Schreib dir auf, was du ausgibst jeden Tag. Wirklich jeden Tag. Ich schreibe seit 10, 15 Jahren jeden Tag auf, was ich ausgebe. Gibt heute Computerprogramme, Excel nennt man das, ganz einfach. Und dann klicke ich am Ende vom Jahr und dann weiß ich, wie viel ich für Essen und Trinken ausgegeben habe, wie viel ich in Urlaub war, wie viel ich für Auto und was auch immer ausgegeben habe und wie viel ich gespendet habe. Das schreibe ich auch auf. Jetzt sagst du vielleicht, ja, die Linke soll ja nicht wissen, was die Rechte tut. Da ist gemeint, du sollst das nicht posaunen, du musst das ja niemand anders sagen. Aber ich bin ja ein guter Steuerzahler und ich bin ein Fan von unserem Finanzminister, also nicht wirklich jetzt nur. Aber der Finanzminister Schäuble unterstützt, wenn du was spendest. Hast du das gewusst? Der freut sich, weil der freut sich wirklich, wenn du was spendest. Also ich meine das im Ernst, weil wenn du was spendest, und das musst du dann eben nicht anonym machen, sondern mit Namen, damit du eine Spendenbescheinigung bekommst. Wenn du die Spendenbescheinigung bekommst, reichst du die beim Finanzamt ein und dann hat Herr Schäuble weniger Haushaltsüberschuss, weil der weiß gerade nicht, was er mit dem Geld machen soll. Die Bundesregierung hat gerade so viel Geld übrig und die kommen ja nur auf dumme Ideen, wenn sie zu viel haben. Also du kriegst eine Steuerrückerstattung auf gut Deutsch und nutze das. Und wenn du sagst, ja, das kann ich ja nicht machen bei der Spende, dann spend doch die gerade wieder. Also überhaupt kein Problem. Aber es ist doch schade, wenn du das Geld anonym spendest und du zahlst Steuern für etwas, wo dir eigentlich Herr Schäuble was zurückgeben würde und du nutzt es nicht für die Gemeinde oder für Reich Gottes. Also ich schreibe mal jeden Cent auf und ich bin Gott dankbar und erstaunt, nach so vielen Jahren auch schon, was ich schon alles habe spenden können. Das heißt, das habe ich ja auch vorher verdient. Also kannst du nur was geben, was du hast. Und von dem gebe großzügig und du wirst sehen, Gott wird dich belohnen. Probier es aus. Probier es aus. Also du kriegst unterschiedlich einer 1, einer 2, einer 5. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Und das machen wir doch mit Kindern nicht genauso. Wenn ein Kind mit dem Geld schlampig umgeht, gibst du dem dann noch mehr Geld? Oder wenn dein Kind 10 Euro gibst, soll Brot kaufen oder frische Brötchen am Sonntagmorgen und die Brötchen kosten so 2,50 Euro vielleicht und er kommt wieder, dein Kind kommt wieder und hat noch einen Euro übrig und hat sich Süßigkeiten gekauft. Wie viel gibst du ihm das nächste Mal mit? Auch wieder 10 Euro, oder? Du sagst, Süßigkeiten sind gesund und er soll sich auch mal was gönnen. Beim nächsten Mal wahrscheinlich gibst du ihm genau 2,50 Euro. Wenn er aber immer alles zurückbringt, dann sagst du vielleicht beim zweiten Mal oder dritten Mal, ach, du bist so treu, immer bringst mir immer alles. Kauf dir doch mal irgendwas, du auch dir schon immer kaufen wolltest. Also so machen wir es doch nicht anders. Und so ist Gott, er guckt, wie wir es verwalten. Und wenn du mit Geld umgehst, wie die ganzen Lottomillionäre und fast alle Lottomillionäre, sind ja nachher gescheitert. Gibt es ja eine Statistik. Von ganz vielen Lottomillionären und auch die bei Wer wird Millionär und so gewonnen haben, ganz viele sind nachher wieder Hartz IV. Weil sie es verprassen. Die haben sich plötzlich eine Yacht gekauft, aber die Yacht muss ja auch unterhalten werden. Stellplatz, Liegeplatz, was auch immer. Also sei zufrieden mit dem, was du hast. Schreibe auf, was du hast, also einfach dein Vermögen mal für dich selber. Und, das habe ich gemacht, übergebe es Gott ganz bewusst, weil es gehört sowieso ihm. Er sagt, es gehört ihm. Er hat es dir nur zur Verwaltung gegeben. Und dann gehört das Auto Gott. Dann gehört dein Haus Gott. Und wenn dein Auto kaputt ist, wem sagst du es dann? Dem Eigentümer? Gott. Ich habe leider keinen Dienstwagen, also ich bin ja selbstständig, insofern ist mein Auto mein eigener Dienstwagen. Aber wenn du einen Dienstwagen hättest, brauchst du dich nie um Reparaturen, um Tankgut, du brauchst dich um nichts kümmern. Dein Chef zahlt alles. Super, oder? Hat jemand einen Dienstwagen? Hier, eine. Oder alles zahlt die Firma, oder? Super, du zahlst, musst einen Steueranteil bezahlen, Geld wäre der Vorteil, aber Herr Schäuble braucht ja auch ein bisschen Geld, also ein bisschen was braucht er ja schon. Aber du brauchst dich um nichts kümmern, ist doch super. Und so ist es letztendlich mit Gott, wenn du es Gott übergibst. Wenn es aber dein Auto ist, dann musst du halt gucken, wie du die Reparaturen und den TÜV und was auch immer bezahlst. Also schreib dir auf, was du hast, schreib dir auf, wo du es ausgibst. Und dann garantiere ich dir, wenn du das konsequent machst, du gibst schon einmal weniger aus. Das ist wirklich so. Und entscheide dich aber, und das ist mein letzter Punkt, den ich anreißen möchte. Entscheide dich aber zuerst, Gott zu geben. Also Gott sagt, er gibt dir 100%. Er gibt dir alles, was er dir eben momentan gibt. Deine Rente, dein Einkommen, deine Pension, vielleicht dein Sozialgeld. Also er gibt dir momentan eine bestimmte Summe Geld. Und danke Gott dafür, für das, was du hast. Weil, wie gesagt, du könntest in Haiti leben, könntest in Afghanistan leben, ist noch schlimmer. Könntest auch irgendwo im, ich glaube, Kongo oder wo es noch gibt, noch schlimmere Orte auf dieser Erde, könntest du leben. Du hast das Glück, dass du heute hier in Landau bist. In einem der reichsten Länder der Welt und in einer der reichsten Regionen Deutschlands. Also wir Pfalz, Südpfalz, Nordbaden, wir sind eine der reichsten Regionen Deutschlands. Also können wir Gott danken. Und eine der schönsten Regionen. Deswegen wohne ich ja hier, obwohl ich aus Bonn gebürtig bin. Aber hier wohnt man auf jeden Fall sehr schön. Vor allem auf dieser Seite des Rheines, da tue ich in Karlsruhe in der Gemeinde immer ein bisschen sticheln, weil die kommen immer gerne am Wochenende dann hier in die Pfalz. Und es ist auch ein Segen für die Pfalz, dass die ganzen Badener hierher kommen. Die bringen ihr Geld mit. Ja, ist wirklich so. Letzte Woche war ich, vor zwei Wochen, darf ich sagen, war ich auf dem Weinfest in Burweiler, am Rheinland, am Weinstraßentag. Bin ich mit dem Fahrrad da lang gefahren. Da ist voll, das sind ganz viele Badener. Die bringen ihr Geld hierher. Deswegen boomt hier die Region. Natürlich schlecht für die Mietpreise und alles andere. Aber es ist ein Segen. Lasst uns Gott danken, dass wir hier wohnen dürfen. Und lasst uns das, was wir haben, treu verwalten. Also schreibe auf, was du damit machst. Und entscheide dich, und das habe ich getan von klein auf, entscheide dich, Gott 10% zu geben. Da bin ich bei diesem Zauberwort. 10%, der Zehnte. Diskutiert, da kann ich euch Storys erzählen, gigantisch, was es da für Ansichten in christlichen Kreisen gibt. Ich sage euch meine und meine Erfahrung und ihr dürft selber prüfen. Also jeder ist selbst für sich verantwortlich, weil du musst ja dein Ändern leben. Der Zehnte habe ich Gott sei Dank von klein auf gelernt bekommen von meinen Eltern. Ich konnte noch nicht mal rechnen, weil ich halt bei Zehnte habe ich damals an den 10-Pfennig-Stück gedacht, also den Groschen haben wir ja gesagt noch. Dann habe ich zu meinem Papa gesagt, ja, das ist der Groschen, der Zehner. Er sagte, naja, wenn du eine Mark kriegst, dann ist es 10 Pfennig, also der Groschen, dann ist das der Zehnte. Wenn du aber 2 Mark kriegst, dann sind es 2 Groschen, also 2 20-Pfennige. Und so habe ich von klein auf, wir hatten dann eine kleine Spardose, haben ein Patenkind in Indien und haben dann das immer, also es hat dann nie gereicht, mein Taschengeld, um das Patenkind zu finanzieren. Aber so habe ich gelernt, von klein auf den Zehnten zu geben. Und ich bin Gott dankbar, dass meine Frau das auch von klein auf gelernt hat. Sonst hätte es Diskussionen gegeben. Wir haben zur Hochzeit uns Geld schenken lassen von unserer Verwandtschaft und allem. Und damals war ich ja noch in der Agape-Gemeinde, sie schon in der City-Gemeinde. Und dann haben wir von dem Geld, was wir gespendet bekommen, also gespendet, ja, ist ja eine Spende, zur Hochzeit geschenkt bekommen haben, haben wir 10% 50-50 auf Agape damals und City-Gemeinde verteilt. Also so versuchen wir von allem, was Gott uns gibt, 10% der Gemeinde zu geben. Und ich bin ein Fan, hat Werner, ich wusste gar nicht, woher du das weißt, dass ich ein Fan von Gemeinde bin, weil hat man vielleicht gemerkt oder keine Ahnung. Ich gebe es in die Gemeinde, weil in der Bibel steht, wir sollen es in die Gemeinde geben. Und die Gemeinde macht dann damit Gutes. Die Gemeinde soll dann damit Menschen segnen. Die Gemeinde soll dann Menschen damit finanzieren, Pastoren, Miete und so weiter, was eben notwendig ist. Und eigentlich sollte die Gemeinde damit sogar das Lobpreisteam finanzieren. Ist in der Bibel so gewesen. Also ich spreche ein bisschen eigener, ich bin ja auch im Lobpreisteam bei uns in der Gemeinde. War so, die Leviten waren das Lobpreisteam, Gebetsteam, die Priester, die waren nur dafür da, den ganzen Tag Gott anzubeten, zu loben, ihn Ehre zu bringen. Und die wurden von dem Zehnten bezahlt. Und wenn ihr das alle euren Zehnten wirklich geben würdet, ich weiß ja nicht, was ihr verdient, ich bin auch nicht mehr bei der Bank, wenn ihr bei der Sparkasse seid, kann auch nicht in eure Kontoauszüge reingucken, also keine Sorge. Aber wenn ihr alle es geben würdet, die Gemeinde wisst gar nicht, wohin mit dem Geld. Die könnte so viele Projekte unterstützen. Es ist wirklich so, kannst du dir einfach mal ganz grob, wenn du gut in Mathe bist, ausrechnen. Wenn jeder 10% geben würde. Kurz 2, 3 Bibelverse über den Zehnten, also ich bin ein klein bisschen über der Zeit, aber wir waren ja vorher auch schon ein bisschen über der Zeit. Könnt ihr noch? Ja, okay. Die 2 hier vorne. 1. Mose 12, Vers 2 lesen wir, dass Gott zu Abraham einfach ihm Segen verheißen hat. Und wir wollen doch immer alle, gibt es so ein Kinderlied, wir sind Kinder Abrahams, irgendwie so ein Lied, ich weiß es schon lange nicht mehr, im Kindergottesdienst, Abrahams Kinder sind wir irgendwie so. Und wir sind geistlich Abrahams Kinder. Wir wollen gerne den Segen von Abraham auch haben. Und er hat aber im Prinzip gelernt, eben den Zehnten hat er eingeführt oder einfach halt gemacht. Wir wissen nicht, woher es kommt. Er hat plötzlich im Vers 14, 1. Mose 14, 20, dann dem Melchisedek 10% der Beute gegeben. Er hat da eine Beute, Sodom und Gomorra hat er ja gerettet. Also für die, es nicht wissen, er hat erstmal Sodom und Gomorra gerettet. Kurz danach wurde es von Gott vernichtet. Das war nochmal eine Chance für Sodom und Gomorra wahrscheinlich umzukehren. Sie sind nicht umgekehrt und hat Gott die Stadt vernichtet. Aber er hat von dieser Beute hat er 10% dem Melchisedek gegeben und er selber hat nichts genommen. Er hat gesagt, ich möchte mich von diesem Geld, da möchte ich nichts haben, weil dann sagen die Könige von Sodom und Gomorra, sie hätten mich reich gemacht. Er wollte die Ehre von Gott haben. Er hat gesagt, Gott hat mich reich gemacht und Gott hat mich gesegnet. Und er war einer der reichsten Männer seiner Zeit. Und sein Enkel Jakob, und wahrscheinlich hat er das dem erklärt, also wenn ihr, liebe Eltern, euren Kindern oder euren Enkel die Prinzipien Gottes erklärt, ist super. 1. Mose 28, 22. Jakob flieht vor Esau und er macht ein Gelübde mit Gott. Und er sagt zu Gott, wenn du mich wieder zurückführst in mein Land, dann wirst du mein Gott sein, du sollst mein Gott sein. Also es ist quasi sein Bekehrungsversprechen. Er sagt, Gott, du sollst mein Gott sein und ich will dir von allem den Zehnten geben. Und seitdem ist es im biblischen Kontext immer der Zehnte. Seitdem lesen wir immer vom Zehnten ganz, ganz viele Stellen. Möchte ich jetzt gar nicht alle erwähnen, aber eine ganz wichtige. Meiner Meinung nach die wichtigste zu dem Thema. Letzte Seite im Alten Testament. Also wenn du deine Bibel dabei hast, merk dir einfach die letzte Seite im Alten Testament. Maleachi 3, 6 bis 12. Ganz knallharte Verse. Die sind an Gläubige geschrieben. Und ich möchte für alle die Neutestamentler unter euch gleich sagen, ich glaube, dass das genauso noch gilt heute wie damals. Weil es gibt ja die ganz tolle Neutestamenter, die sagen, ja, ja, immer wenn eine Aufforderung von Umkehr oder irgendwas im Alten Testament ist, sagen sie mir, das ist ja Altes Testament. Entschuldigung, euer Pastor hat vorhin einen Psalm vorgelesen und wir lieben doch die Psalmen, oder? Altes Testament. Die Verheißungen Gottes, er will bei dir sein, wenn du durch Sturm gehst, wenn du durch Feuer gehst und alles, das nehmen wir doch alles gerne, oder? Altes Testament. Jesus hat nur aus dem Alten Testament gepredigt. Paulus hat nur aus dem Alten Testament gepredigt. Und ich liebe das Alte Testament, weil da steht die Grundlage drin. Also das steht hier im Alten Testament und ich glaube, es gilt heute auch noch. Und da ruft Gott uns auf, umzukehren, Gläubige, umzukehren zum Zehnten geben. Und er sagt knallhart, ihr betrügt mich, wenn ihr nicht den Zehnten gebt. Also ist eine knallharte Aussage, oder? Betrüger wollen wir alle nicht sein. Aber das Tolle ist, er hat ein Versprechen. Er sagt, wenn ihr mir den Zehnten gebt, dann werde ich mich um alles von euch kümmern. Dann werde ich den Fresser bedrohen, heißt es im Vers 11. Und der Fresser waren damals die Heuschrecken, Stürme, Hurricanes oder was auch immer. Du kannst eine super Ernte haben. Jetzt vielleicht in der Karibik. Gut, da wächst nicht so viel, also so viel Ackerbau ist ja da nicht. Aber was nützt dir das schönste Weizenfeld und Hurricane kommt und macht dir, oder Hagel, hier die Winzer, liebe Winzer. Ihr wisst es mit Frühjahr im Frost und der Hagel im Sommer. Da nützt dir die schönsten Reben nichts, wenn die alle kaputt sind. Und Gott hat versprochen, wenn ihr mir den Zehnten gebt, und da heißt es hier in meiner Übersetzung, stellt mich auf die Probe. In anderer Luther-Übersetzung heißt es, prüft mich. Dann werde ich euch versorgen in Ewigkeit. Ich werde euch versorgen. Und es wird ein Unterschied sein, lesen wir dann in den Versen weiter, ein Unterschied sein zwischen Christen und Nichtchristen. Und ich glaube, dass Gott es möchte. Gott möchte, dass wir, seine Kinder, gesegnet sind. Und es ist doch manchmal eine Schande, dass die erfolgreichen Menschen dieser Welt oft nicht Christen sind. Also in der Bibel lese ich was anders. Die Erfolgreichen waren die Christen. Und es geht nicht um Reichtum jetzt, um des Reichtums willen, sondern es geht um ein gesegnetes Leben, dass wir genug haben zu essen, dass wir genug haben, um anderen Gutes zu tun. Und die Welt braucht Hilfe. Die Welt, die ganzen christlichen Organisationen brauchen Unterstützung. und die können noch viel mehr tun, wenn sie mehr Geld hätten. Ihr seid ja mit der Lebensmission für Haiti hier verbandelt. Ich glaube, die freuen sich, wenn ihr noch mehr, wenn die Gemeinde, wenn ihr euren Zehnten alle in die Gemeinde gebt, dann haben eure Pastoren genug zu essen und ihr habt auch genug Miete hier und könnt auch noch vielleicht ein Gemeindefest machen, weil das darf man auch mit dem Zehnten, das steht auch drin. Man darf da auch mal was essen davon in der Gemeinde. Die haben, da steht auch drin, starkes Getränk. Könnt ihr nachlesen im Alten Testament, was beim Zehnten, was die mitgemacht haben, so Gemeindefeste. Aber eben auch Gutes tun, eben andere Hilfsorganisationen unterstützen. Und du wirst gesegnet sein. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, das war jetzt ein Schnelldurchlauf. Du bist Verwalter Gottes. Du bist nur der Verwalter. Alles, was du hast, hast du zum Verwalten. Und wenn du treu bist in dem, wird dir Gott mehr geben. Ist ein Versprechen. Wenn du Gott 10% will er schon haben, das ist die Grundvoraussetzung. Also er sagt, 10% gehören mir. Gott sagt, es gehört mir schon. Also von den 100%, die er dir gibt, sofort 10% abziehen. Wenn ich 1000 Euro verdiene, habe ich 900 für mich zum Verwalten. Sofort 100 Euro wird überwiesen an die Gemeinde. Sofort, das ist bei mir schon im mathematisch schon klar abgezogen, wie die Mehrwertsteuer, die du abziehen oder draufrechnen musst, wenn du Kaufmann bist, sofort einkalkuliert. Und das, die 90%, die verwalte ich, schreib mir auf und ich verrate dir was, du machst auch Fehler. Auch ich mache Fehler. Du wirst, je mehr du dich mit beschäftigst, du wirst immer mehr merken, wie du unnötig auch Geld ausgibst. Viele Leute sagen, ich habe nichts. Dann sage ich, schreib mal auf, wo du es ausgibst. Es ist erschreckend, wo wir unser Geld ausgeben oftmals. Und dann ist kein Wunder, dass wir nichts haben. Also lass dich von Gott leiten, lass dich vom Heiligen Geist führen, tausch dich aus mit anderen im Hauskreis, mit euren Pastoren, mit anderen in der Gemeinde, wo ihr einfach drüber sprecht und studiert die Bibelverse, lest da drin, wandelt drin, probiert es aus, und das möchte ich euch mitgeben, probier es aus, und da passt ja euer Titel, lebe dein Ändern, gell? So habe ich es richtig rum jetzt. Du musst dein Ändern leben. Ja, so rum. Ich habe gleich bei meinem Predigt geschrieben, du musst dein Leben ändern, weil das ist so mehr drin. Also lebe dein Ändern. Versuch's doch mal. Versuch's mal bis zum Ende des Jahres, das einfach durchzuziehen und schreib das auf, dann weißt du, wie Gott dich versorgt hat. Und wenn du sagst, das war mir jetzt alles irgendwie, das will ich gar nicht oder irgendwie oder was auch immer dich bewegt, denk drüber nach, prüf alles, sagt die Bibel, und das Gute behalte. Und ich rate dir einfach, probier es aus. Und ich möchte einfach für uns beten, dass einfach Gott dieses Worte in uns lebendig macht. Das waren jetzt Worte gesprochen von mir, aber sie müssen in unser Herz fallen, sie müssen uns berühren und wir müssen es umsetzen. Und da gefällt mir die Werbung von einem Just Do It, mach es, heißt die Werbung von einem Turnschuh. Wer es weiß, ich sage nicht die Namen, kriege auch kein Geld von denen, aber tu es einfach, mach es und du wirst merken, dass dein Leben sich ändert. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort klare Anweisungen gibst, dass du uns ermahnst, dass du uns aufforderst, uns korrigierst, aber dass du uns auch ermutigst und dass du versprochen hast, unser Leben zu führen. Und ich danke dir, dass wir uns keine Sorgen machen müssen um morgen. Aber ich danke dir auch, dass du uns Weisheit gegeben hast, dass wir einfach wissen, was wir tun sollen. Dass du es uns sagst durch dein Wort, durch andere Menschen. Und ich spreche jetzt hinein in unsere Herzen, in jeden Einzelnen, dass du jedem zeigst, auch mir, wo Punkte noch sind, die wir ändern müssen. Wo Punkte sind, wo wir unser Ändern auch im Leben umsetzen sollen und müssen. Und vergib uns, wo wir falsch gehandelt haben. Vergib uns, wo wir geldgierig waren, wo wir raffgierig waren. Vergib uns, wo wir vielleicht Menschen betrogen haben, wo wir Unrechtes mit Geld getan haben. Vergib uns, du bist ein Gott, der gnädig ist, der voller Vergebung, voller Barmherzigkeit ist. Und du bist ein Gott, wo wir neu anfangen können. Und ich möchte einfach neu, auch heute Morgen für mich, aber für jeden Einzelnen aussprechen, dass wir dir dienen wollen. Wir wollen dir dienen. Wir sind hier, weil wir dir dienen wollen. Und wir wollen von deinen Segnungen ja mitnehmen. Wir wollen deine Segnungen in Anspruch nehmen. Korrigiere uns, zeig uns, wo Dinge sind, die wir ändern müssen. Und hilf uns, es auch umzusetzen. Danke dafür. Amen. Danke euch für die Aufmerksamkeit.